Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OMR Tech Check. Heute zu Gast Sarah Emmerich, Gründerin von Emmerich Relations und dem Business Creator Summit. Sarah ist außerdem mit 63.000 Followern auf LinkedIn eine der bekanntesten deutschen B2B-Influencerinnen. Heute hat mir Sarah erklärt, warum Emmerich Relations keine Influencer-Management-Agentur ist, sondern eine B2B-Marketing-Agentur mit dem Ziel, messbare Pipeline für Kunden wie HubSpot oder Zendesk aus Influencer-Marketing zu generieren. Parallel veranstaltet Sarah den Business Creator Summit, die wahrscheinlich größte Konferenz für Personal Brands in Deutschland. Die nächste Ausgabe ist in nur einer Woche am 30.06. in Berlin. Das Thema heute: der Maschinenraum hinter beiden sehr unterschiedlichen Geschäften. Außerdem, wie man eine Company um eine Personenmarke herum aufbaut und mit welchem Tech-Stack man einen 500-Personen-Summit auf die Beine stellt. Ich wünsche ganz viel Spaß mit Sarah Emmerich. Let's go! Ja, moin Sarah, schön, dass du hier bist.
Hi Marvin.
So, wir starten direkt rein und zwar mit dem klassischen Opener, den ich euch jedem Gast stelle. Wenn du ein Tool wärst, welches wärst du und warum?
Also ich wäre gerne Canva, das ist mein Lieblings, ich liebe Canva, aber ich glaube, ich bin eher Slack.
Eher Slack.
Also ja, ich schreibe halt sehr viel, ich glaube, da gehe ich fast schon, ich bin nicht Gen Z, aber ich gehe schon in die Richtung von der Jahreszahl und ich mag es auch nicht so gerne zum Hörer zu greifen und Slack ist einfach, ja, ist einfach, ich lebe in Slack.
Ja, aber du designst auch gerne selbst oder weshalb wärst du gerne in Canva?
Ich kann es halt nicht, das ist das Problem.
Aber, AI löst das schon.
Ja, mal gucken. Also ich arbeite sehr gerne mit Designern zusammen. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch immer jemanden, der meine Präsentationen designt und sowas. Mhm. Aber ich liebe halt Canva, weil es so krass. Also jeder kann halt eben dann designen und ich liebe es schon selber damit auch rumzuspielen und ich mache zum Beispiel ganz oft auch so Grafiken für meine LinkedIn-Posts oder so halt selbst mit Canva, ja.
Ja, cool. Und welche drei Tools, würdest du sagen, benutzt du in deinem Arbeitsalltag am häufigsten?
Ja, also Slack. Ich weiß nicht, ob E-Mail zählt wahrscheinlich zu langweilig.
Wow,
ja, also Google Workspace ist also, ich lebe halt im Google Workspace, Google Kalender, also ich glaube, wenn man den ganzen Google Workspace als eins zählen will, inklusive E-Mail, Gmail, Slack und ja, es ist super schwierig zu sagen. Claude
mittlerweile, ja.
Aber Canva auch. Also es kommt ein bisschen auf den Tag an, wenn ich zum Beispiel sehr kreativ arbeite, an einer Präsi arbeite, an einem Pitch arbeite, an einem Briefing arbeite, dann arbeite ich immer in Canva tatsächlich. Ja. Wir machen alles da drin. Kein PowerPoint oder so, keine Google Slides mehr. Ich finde Google Slides schrecklich.
Oh ja, ja.
Deswegen machen wir alles in Canva und es kommt auf den Tag an, aber ich würde sagen Slack, Gmail oder Google Workspace und Canva oder Claude.
Ja, wusstest du, dass Claude Design mittlerweile auch eine direkte Verbindung in Canva hat?
Ja,
ist ja perfekt. Ja, also, steht von vorgestern. Ja, das ist natürlich ganz gut.
Hab nur darauf gewartet.
Das hält sich ganz gut. Warm-up. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, was, glaube ich, bei mittlerweile so 63.000 LinkedIn-Followern oder so relativ unwahrscheinlich ist, dennoch mal zur Einordnung. Wer bist denn du überhaupt? Und was machst du so?
Ich dachte, du stellst mich jetzt vor. Ja, ich bin Sarah. Ich habe tatsächlich zwei Firmen. Mhm. Einmal die Emmerich Relations GmbH, das ist meine Agentur, wo wir B2B-Influencer-Marketing-Kampagnen umsetzen für hauptsächlich Tech-Unternehmen, B2B-SaaS-Unternehmen. Mhm. Das heißt, wir machen quasi Lead- and Demand-Gen über Business-Creator-Kampagnen. Mhm. Kann ich ja später nochmal erklären. Und
bevor ich jetzt im Buzzer drücke, bei Demand-Gen, ich war schon kurz davor.
Business Creator Summit GmbH, das ist meine Konferenz, die findet jetzt zum fünften Mal in Berlin statt.
Also in einer Woche oder zwei.
Ja, und da dreht sich halt eben auch alles um diese Branche, also um die Business Creator Economy, sage ich immer. Mhm. Also sowohl sehr spannend für B2B und B2C Brands, als auch Creator, als auch Founder, die vielleicht zu Creatoren oder zu Personal Brands werden müssen oder wollen. Die bringen wir auf dem Business Creator Summit zusammen. Da kommen 500 Personen. Und das sind meine beiden Firmen. Mhm. Ich bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig.
Wow.
Ziemlich genau. Und habe,
vier Jahren hast du dich selbstständig gemacht?
Ja, genau. Nach meinem Abi mit krass. 18 direkt habe ich mein erstes Gewerbe angemeldet. Ich habe jetzt keine Firma gegründet oder so. Das klingt immer so super.
Direkt eine Holding und nee, zack.
Holdingstruktur habe ich bis heute leider nicht. Aber ich habe keine Holdingstruktur gegründet. Ich habe damals ein Gewerbe angemeldet und habe halt angefangen mit so Social Media Marketing. Also irgendwas mit Social Media, blöd gesagt. Und ja, das hat sich dann alles so die letzten 10 Jahre in die Richtung entwickelt, wo ich heute stehe, mit den beiden Firmen. Und das ist halt auch mein Fokus, quasi die Business Creator Economy. Genau.
Früher war es dann noch wahrscheinlich mehr B2C-iger und auch sehr viel eigenes Personal Branding. Ist das richtig? Oder hast du dich von Anfang an schon die Personal Brands betreut?
Nee, also wie es angefangen hat, ist eigentlich, ich habe irgendwie irgendwas mit Social Media gemacht. Ich habe irgendwie selber Instagram gemacht. Ich habe das irgendwie verstanden, dass das ein Ding ist oder Ding wird. Ich habe das total so gespannt beobachtet. Ich habe dann tatsächlich auch meinen eigenen Instagram-Account gehabt immer und hatte dann da mal irgendwann 10.000, 20.000 Follower, was vor 10 Jahren natürlich viel mehr war als heute. Und habe dann zum Beispiel irgendwie für andere Leute das gemacht aus meinem Umfeld. Das hat sich dann irgendwie halt so Sachen ergeben. Ich war jung, ich hatte halt Ahnung von Social Media und es war ein riesen Need vor 10 Jahren bei Companies, bei Leuten, die selbstständig waren, war Social Media so, wow, keine Ahnung. Und ich sage halt immer, ich bin Social Media Native, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe das irgendwie verstanden, wie die Plattformen funktionieren, was die wollen und habe mich immer sehr extrem dafür einfach interessiert, vor allem, was kann man damit machen und wie sieht das Business dahinter aus? Und zum Beispiel sowas halt auch mit Influencern oder Creatern. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich will nicht Influencer werden. Ich finde das super spannend, aber ich will eher das Business dahinter verstehen. Ja, habe dann aber vor allem einfach gefreelanced für verschiedene Unternehmen und vor allem eben für sehr große Festivals in Frankfurt. In Frankfurt gab es damals den World Fitness Day und den World Club Dome gibt es bis heute. Das sind das eine ist ein Fitnessfestival gewesen, hat 2 Jahre lang stattgefunden und das andere ist ein sehr großes Musikfestival, EDM-Festival. Und für die habe ich eben 2-3 Jahre lang dann Social Media und Influencer Marketing gemacht. Und da, das sage ich immer, es war so meine Ausbildung ins Social Media und Influencer Marketing, Sponsoring, Events. Ich habe da halt super viel gelernt in dieser Zeit. Also ich habe verstanden, wie sieht das Business hinter einem Event aus? Wie sehen Sponsorings aus? Wie sehen Brand Deals aus? Wie sieht Agenturgeschäft aus? Weil das irgendwie immer auch damit zusammenhängt. Und ja, hab das immer selbstständig gemacht, habe immer gefreelanced und habe dann irgendwann entschieden, als ich immer mehr Aufträge hatte, okay, ich gründe jetzt halt eine Firma und das war dann die Emmerich Relations GmbH als Social Media und Influencer Marketing Agentur.
Ja, mega spannend. Und jetzt gib uns mal den 60 Sekunden Pitch. Du hast ja Emmerich Relations schon ein bisschen angeschnitten, aber wie kann man sich dann das konkret vorstellen, wenn man jetzt mit euch arbeitet? Was macht ihr dann für die Kunden?
Also wir sind eine B2B Influencer Marketing Agentur und das bedeutet, wir kreieren halt im Endeffekt Leads, Demand und Pipeline für B2B-SaaS-Unternehmen hauptsächlich. Wir glauben, dass halt auch B2B-Brands heutzutage sehr, sehr viel Vertrauen vor allem brauchen für eine Kaufentscheidung. Ich glaube tatsächlich sogar persönlich, dass Vertrauen im B2B relevanter ist als im B2C, weil eine B2C-Kaufentscheidung treffe ich auch als Impuls, eine B2B-Kaufentscheidung in der Regel nicht. Ja. Unsere Kunden sind zum Beispiel HubSpot, Infonica, viele, die sehr, sehr große, also sehr, sehr teure B2B-Produkte haben.
Ja, klar.
Und dementsprechend, ja, es ist keine Entscheidung, die man schnell trifft. Und deswegen ist Vertrauen sehr wichtig. Und Vertrauen entsteht durch Menschen. Und deshalb glaube ich, dass Influencer-Marketing und Creator-Marketing und Thought-Leader-Marketing halt im B2B noch relevanter ist eigentlich als im B2C. Die meisten B2B-Brands das aber noch unterschätzen. Und wir helfen im Endeffekt dabei, das strategisch und operativ anzugehen und aufzusetzen. Also mit wem arbeite ich, wie mache ich das überhaupt, welche Ziele kann ich damit erfüllen? Genau.
Und dann geht ihr rein, steuert ganze Kampagnen, veranstaltet auch Dinner, habe ich mal gesehen, dass ihr das gemacht habt, Webinare promoten, da die Brands mit Influencern zusammenzubringen. Ne?
Also wie das konkret wirklich aussieht ist, wir kriegen Marketingbudget oder wir haben ein bestimmtes Budget, zum Beispiel monatlich oder quartalsweise oder auch jährlich teilweise, wo wir schauen, okay, Wir wollen möglichst viel Leads, Demand, Pipeline natürlich generieren. Wie machen wir das? Was können wir promoten? Und das sind in der Regel Webinare tatsächlich. Webinare funktionieren in dem Bereich extrem gut, weil du hast Educational Content, du hast ein Event, das du promoten kannst, was ein Datum hat, eine Uhrzeit hat und auch irgendwie einen Anreiz hat vom Inhalt her. Du hast hoffentlich gute Speaker. Ja. Auch da gucken wir zum Beispiel nicht nur, dass wir jetzt ein Webinar promoten, was unsere Kunden sowieso veranstalten beispielsweise, sondern teilweise setzen wir auch Speaker in die Webinare oder entwickeln Webinare, die nennen wir dann Creator-Led-Webinare, wo wir wirklich Thought-Leader im Webinar auch platzieren, nicht nur in der Promotion. Und das funktioniert halt extrem gut. Ja. Und so bringen wir halt neue Leute in den Funnel und haben halt ein sehr messbares B2B-Influencer-Marketing. Und das ist auch das, was ich tatsächlich sehe, was am meisten falsch gemacht wird. Also ich beobachte ja den Markt jetzt schon viele Jahre durch meine eigene Personal Brand. Das ist ja vorhin auch schon angesprochen, dass ich eben immer meine eigene Personal Brand aufgebaut habe und die natürlich auch schon sehr lange monetarisiere, zum Beispiel auch durch B2B-Kooperationen. Und der häufigste Fehler, den ich halt gesehen habe, ist, auch wenn Brands mit mir gearbeitet haben, ist, dass halt der Call to Action einfach falsch ist. Also zum Beispiel dann irgendwie direkt auf Demos geht oder ja, überhaupt kein Call to Action teilweise gibt, sondern es wirklich einfach für Awareness ist. Und dann hast du halt am Ende auch nur irgendwelche Vanity-Metrics, die du messen kannst, dass du sagst, ja, wir haben so und so viel Reichweite erzielt, wir haben so und so viele Likes bekommen, aber das bringt dir halt nichts. Und wir setzen halt die Kampagnen extrem performance-basiert auf. Ich meine, wir haben Kunden wie HubSpot zum Beispiel, die denken nur in Performance und in wie viel Pipeline kommt am Ende rum und was können wir messen. Und deswegen läuft halt bei uns alles mit klaren Call-to-Actions, alles mit Tracking. Und deswegen wissen wir dann auch am Ende, okay, welche Leads kamen halt ursprünglich mal über einen Creator oder welche Deals wurden influenced von einem Creator, welche wurden driven und was bringt das Ganze auch wirklich? Und da kann ich sehr empfehlen, jedem Tech-Unternehmen halt das zu testen und wirklich auf Call-to-Action-Webinare zu gehen. Teilweise machen wir manchmal auch so White-Paper-Kampagnen. Wenn es irgendwie ein neues White-Paper gibt, haben wir jetzt gerade wieder für Molly gemacht. Aber das ist so eigentlich unser Go-To oder unser Best Practice sind diese Webinare. Und wie du eben schon gesagt hast, manchmal auch gibt es irgendwie Live-Events, zum Beispiel irgendwie ein Dinner oder irgendein Event, was unser Kunde macht, was auch irgendwie für Neukunden Akquise zum Beispiel ist. Und dann schicken wir da einen Creator hin als Speaker oder promoten das Event über einen Creator auf LinkedIn, aber das Thema Webinare durch Business Creator, wie wir sie nennen, zu füllen, das ist unser Best Practice.
Ja, das funktioniert bestimmt ja auch mega gut, weil einfach diese Creator ja noch eine eigene Community mitbringen, die den Creatern folgen und dann den Touchpoint mit der Marke haben. Ja. Und das natürlich auch für viele bestimmt mega cool ist, dann jemanden so nahbar zu erleben in einem Webinar, ne?
Genau. Also es funktioniert tatsächlich auch, wenn die Creator nicht im Webinar sind, wenn das Thema relevant genug ist.
Ja.
Also wenn das Thema gerade relevant genug für die Zielgruppe ist und das ist ja schon ein Thema, was die meisten B2B-Brands, glaube ich, falsch machen, ist einfach keinen relevanten Content zu erstellen. Sorry to say. Und dazu gehört halt auch Webinar-Themen. Du musst halt genau verstehen, was ist gerade relevant, was beschäftigt meine Zielgruppe gerade. Und wenn das Thema relevant ist, also wir hatten jetzt zum Beispiel, so ein Riesenthema ist natürlich gerade KI und bei HubSpot oder so sehen wir auch die Webinare, die halt sich darum drehen, wie können jetzt Teams sich neu aufstellen, wie können die KI nutzen und so weiter und so fort. Das ist natürlich high demand. Und die dann über die richtigen Creator zu promoten, das funktioniert natürlich mega gut. Und da will ich aber noch eine Sache direkt loswerden. Und zwar das Wichtige ist, nicht dann einfach nur zum Beispiel KI-Creator zu buchen, sondern immer zu schauen, dass man mit Creatoren arbeitet, die die Zielgruppe erreichen. Also das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das machen auch die meisten falsch, wenn sie dann was machen. Die gucken halt auf das Thema vom Creator oder seine Expertise. Aber es geht manchmal gar nicht darum. Es geht eigentlich darum, welche Zielgruppe erreicht der Creator? Und da muss ich genau wissen, erreicht er meine Zielgruppe? Will ich Upmarket gehen? Will ich Solo-Selbstständige erreichen? Das ist ein Riesenunterschied. Und da muss ich gucken, welcher Creator erreicht die und kann dann auch das Webinar promoten.
Und wie ihr das genau macht, da gehen wir später bestimmt nochmal drauf ein, wie ihr die richtigen Influencer mit den Brands matcht. Aber ich habe jetzt verstanden, was Emmerich Relations macht zur Business Creator Summit. Ich habe verstanden, du hast einen gewissen Events-Background, den du ja mitgebracht hast. Seit wann machst du das und warum machst du das?
Ja, du hast eben schon gesagt, ich komme halt aus dem Event-Background. Ich liebe Events. Ich finde, Events sind halt eine Sache. Ich finde, es ist die Königsdisziplin im Marketing auch, gute Events zu machen, auch als Brand, als egal, was du machst, so als Personal Brand, als Brand, als Unternehmen, ein Event zu machen, ist wahnsinnig aufwendig und Leute wirklich zusammenzubringen und eine gute Experience zu schaffen. Und ich finde, das ist aber halt auch einfach das Coolste, was du machen kannst. So, warum sind Hochzeiten irgendwie das Krasseste im Leben, was du machst? Weil du halt alle deine Freunde und Familie einmal in deinem Leben hoffentlich zusammenbringst. Und ich habe auch mittlerweile so eine Berufskrankheit, wo ich echt so eine Hochzeit nur noch. Ich war ja eben schon erzählt. Ja, wirklich, wo ich mir alles genau angucke. Ich sehe das nur so aus Eventler-Sicht. Keine Ahnung, das war für mich immer ein Ding, dass ich eigene Events organisiert habe auch. Aber der Business Creator Summit ist tatsächlich so entstanden, dass ich 2022 mit Diana zu Löwen damals zusammensaß, eine relativ große Creatorin. Und wir halt gesagt haben, irgendwie gibt es kein Event, das diese LinkedIn-Bubble zusammenbringt. Weil ich komme ja aus der LinkedIn-Bubble. Also ich mache seit 2019, 2020 sehr intensiv LinkedIn. Und da ist ja auch meine Personal Brand am stärksten. Und sie hat eigentlich eine viel größere Personal Brand auf Instagram und YouTube mit Millionen Followern. Aber hat eben auch LinkedIn schon sehr früh für sich entdeckt, aus der Business-Perspektive. Und wir haben dann gesagt, hey, lass uns ein Event kreieren, wo es eben um dieses Thema geht, Sichtbarkeit, Personal Branding, LinkedIn, dass man das für seine Karriere nutzt im Endeffekt oder für seine Selbstständigkeit. Und das haben wir dann einfach gemacht. Also wir haben dann einfach gesagt, okay, wir machen jetzt dieses Event, 200 Leute, Berlin. Und das kam halt extrem gut an. Und damals gab es auch sowas gar nicht. Und wir haben dann aus dem LinkedIn Creator Summit ein Business Creator Summit gemacht, weil ich habe dann irgendwie ein Wort gesucht oder einen Namen gesucht, der halt diese Branche besser beschreibt, weil wir wollten nicht nur uns auf LinkedIn fokussieren. Also wir wollten nicht, dass es nur um LinkedIn geht, sondern wir wollten diese ganze Bandbreite an Personal Branding, Founder werden zu Creatern, Creator werden zu Foundern. Ja. Marketer müssen sich immer mehr mit Personal Branding beschäftigen, nicht mehr nur mit Corporate Branding oder mit Unternehmensaccounts, sondern eben auch mit Personal Brand Accounts. Und das dafür wollten wir halt einen Namen haben und eine Konferenz und das ist der Business Creator Summit heute.
Das ist ja ein Thema, das jetzt auch in den letzten Jahren einfach einen krassen Zulauf bekommen hat, ne? Gerade auch bei B2B-Companies. Wann hast du selber gemerkt, dass das Thema CreatorInnen für den B2B-Bereich immer spannender wird? Weil früher hat man das ja so abgetan, okay, das ist ein Phänomen für B2C, für Consumer Brands.
Ja, ist crazy. Also ich habe ja auch mit meiner Agentur früher B2C-Kampagnen gemacht. Ich habe vorhin ja schon erzählt, unser einziger B2C-Kunde ist bis heute jetzt noch Rittersport. Ansonsten machen wir nur B2B-Tech-Unternehmen eigentlich in der Agentur. Und ich habe das tatsächlich gemerkt oder gecheckt an meiner eigenen Personal Brand. Also ich habe ja eben gesagt, ich mache seit 2019, 2020 richtig LinkedIn. Und damals habe ich teilweise irgendwie durch ein Posting 1.000, 2.000 neue Follower bekommen. Also damals die Plattform ja sehr gewachsen. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich war da halt quasi so zur ersten Stunde auf LinkedIn im deutschsprachigen Raum. Und dann hat das angefangen, würde ich sagen, so 2021, dass ich Kooperationsanfragen bekommen habe für LinkedIn. Also, hey Sarah, kannst du mal Werbung machen für Blackroll? So, auf LinkedIn. Und ich war so, okay, krass. So, das sehe ich. Ich sehe das noch nirgends auf LinkedIn. Die einzige Person, die das wahrscheinlich schon gemacht hat, war Celine.
Ja.
Also es waren auch so die einzigen Leute, die ich, als ich angefangen habe mit LinkedIn, abgesehen jetzt irgendwie vom VW-Chef oder so, einzigen Leute, die ich so als Business Creator wahrgenommen habe auf LinkedIn, waren Johannes Kliesch und Celine Flores Villas. Und ich habe dann immer mehr selber Kooperationsanfragen bekommen. Also die haben halt eben damals in Corona so ein Homeoffice-Fitness-Paket gehabt und das sollte ich dann auf LinkedIn promoten. Von der Idee her eigentlich mega.
Ja.
Aber ich habe da halt eben ganz viel gemacht. Also viele Sachen auch dann mit B2B-Tech-Unternehmen oder so und habe gemerkt, okay, irgendwie ist das ein Ding. Also irgendwie wird das ein Ding, dass Unternehmen mit so Leuten wie mir, die Gründer sind, die jetzt nicht typische Influencer sind, die vielleicht mehr LinkedIn machen als Instagram, dass die mit uns arbeiten wollen. Ich hatte auch echt größere Kooperationen dann teilweise mit Dell oder so, auch auch dann auf Instagram, nicht nur auf LinkedIn. Und ich war halt irgendwann so, okay, ich habe keinen Bock mehr auf B2C. Ich bin so nativ in diesem ganzen Personal Branding-Thema. Mhm. Ich habe eine eigene Konferenz dazu. Ich liebe Personal Branding, ich liebe LinkedIn. Mein ganzes Netzwerk besteht eigentlich aus Personal Brands. Ich muss in diesen Space gehen. Und das war dann noch nicht mal damals eine Entscheidung für B2B, sondern ich habe das erst danach verstanden, als ich da reingegangen bin, dass das halt eben relevanter dann auch sein wird, Business Creator für B2B-Unternehmen natürlich als für B2C-Unternehmen. Genau, so bin ich da im Endeffekt rein oder drauf gekommen über meine eigene Personal Brand und weil ich selber gesehen habe, dass die Nachfrage gestiegen ist und ich irgendwann halt dann auch mal wirklich sechsstellig verdient habe, nur über Kooperation, über meine Personal Brand. Ja. Da habe ich halt gesehen, da ist auf jeden Fall ein Need und ein Business.
Ja, verstanden. Ja. Und da habt ihr mittlerweile einen sehr starken Fokus auf gerade B2B-Tech.
Ja.
Warum? Weil vielleicht andere B2B-Unternehmen das vielleicht noch nicht ganz so gut verstehen wie B2B-Tech, weil die da so ein bisschen mehr vorangehen? Oder ist es auch einfach ein...
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, B2B-Tech-Unternehmen sind halt immer sehr ahead, also sehr weit vorne. Oder, ja, genau. Und haben natürlich auch oft durch Fundings oder wenn die auch schon groß sind, einfach Budgets. Ich habe tatsächlich auch schon Kampagnen gemacht für nicht B2B-Tech-Unternehmen. Also letztes Jahr zum Beispiel auch Hamburger Unternehmen oder so.
Also da auch offen, open for business.
Ja. Ja, ja. Ja, aber unser Fokus ist schon sehr auf gerade auf diesem B2B-Tech-Unternehmen.
Let's go, der Tech-Check.
Jetzt geht's mal über den Hauptpart unseres Gesprächs, nämlich den Tech-Check. Bist du ready?
Ja.
Und zwar habe ich gedacht, wir versuchen beide Welten, so gut es geht, abzudecken. Einmal die Agenturwelt und einmal die, die Business-Event-Welt. Aber wir starten mal mit der Agentur. Und zwar würde mich interessieren, als du damals gestartet bist, wie sah denn da eigentlich dein allererstes Tech-Stack aus? Gab es sowas überhaupt?
Nein, es gab keins. Also damals habe ich, es gab es nicht. Es gab kein Slack. Also wir haben nicht mal Slack damals auch benutzt oder so. In meinen ersten Jobs, sage ich mal. WhatsApp. Ich würde sagen WhatsApp. Das habe ich vorhin übrigens vergessen. Also ich weiß nicht, ob man WhatsApp als Tool nennen würde. Nur bei mir findet unfassbar viel Kommunikation, muss ich sagen, auch in WhatsApp statt.
Ja.
Mit Kunden, mit Influencern, mit Partnern, mit meiner Geschäftspartnerin. Ja, und ich würde sagen, damals war WhatsApp und die Social-Media-Plattform das, was ich am meisten benutzt habe.
Es ist witzig, dass du sagst, weil bei uns auch echt, ich habe auch noch so viele irgendwelche Group-Chats zu irgendwelchen Orga-Themen mit irgendwelchen Partnern, was man jetzt eigentlich ja gar nicht machen sollte, wenn es Slack etc. gibt, aber es ist immer noch so krass, weil jeder es halt nutzt, ne? Jeder nutzt das halt und dementsprechend ist es halt ein super easy Entrance.
Also zum Beispiel vielleicht also beim Event, wenn wir jetzt an den BCS denken, ist es bei uns auf jeden Fall auch so, dass wir für alle wichtigen Personen, wir haben WhatsApp-Gruppen für die Crew, für die Speaker-Crew und so weiter. Es gibt für alles Media-Team eine WhatsApp-Gruppe und das ist halt die schnellste Kommunikation. Ja, also sonst würde das Event nicht funktionieren. Und selbst wenn ihr mal ein kleines Event macht mit 20, 50, 100 Leuten, dann würde ich immer empfehlen WhatsApp-Gruppenstruktur. Wo man schnell kommunizieren kann, wenn irgendwas ist.
Bist du eigentlich mehr Fan von großen Events oder von kleinen?
Klein. Also wenn es nach mir gehen würde, wir überlegen jetzt gerade, skalieren wir den Business Creator Summit oder nicht, aber am liebsten, die Leute kommen halt zu uns und lieben, dass das alles so nah ist. Du kannst quasi gefühlt jede Person auf dem BCS kennenlernen, auf dem BCS. Du kannst mit den Speaker-Netzwerken, unsere Speaker laufen da rum und wir haben ja schon auch teilweise wie Ann-Kathrin Schmitz oder so, echt starke Speaker, die auch bei euch auf der OMR-Bühne stehen vor, keine Ahnung, 5000 Leuten. Und mit der kannst du halt bei uns, würde ich sagen, halt am ehesten noch wirklich reden, weil das Event halt so klein und familiär ist. Und wenn es nach mir gehen würde, würde es auch so bleiben.
Okay, zurück zur Agentur. Was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Toolwechsel oder Toolanschaffungen, um dann das Thema nach und nach zu professionalisieren?
Google Workspace ist schon sehr stark. Also ich liebe halt, also wir schicken halt nie Dokumente rum. Du kennst es ja selbst, es ist halt alles in der Cloud und so. Slack natürlich, ist auch alles jetzt ein bisschen basic. Wir haben kein Projektmanagement-Tool.
Seid ihr offen für eins?
Ja. A-Work hatten wir mal.
Tatsächlich.
A-Work, mein Team hat teilweise dann Trello-Boards und Notion-Boards und so, aber wir haben kein. Das ist unser Projektmanagement-Tool, sondern Slack ist unser Projektmanagement-Tool, würde ich sagen. Genau, und ansonsten, es gab so viele Tools in meinem Leben. Also früher war ja zum Beispiel, als ich auch noch mehr Social-Media-Management gemacht habe, waren da natürlich auch so Social-Management, diese ganzen Hootsuite und
Social-Monitoring und Planung.
Oh Gott. Ja, aber wir haben, wir nutzen auch Infludata, zum Beispiel für Influencer-Screenings und alles. Also wir haben so viele Tools natürlich, wie alle heutzutage. Wir bauen tatsächlich gerade oder lassen das bauen von einer Agentur, die sich auch auf AI und Automatization spezialisiert hat. Die bauen uns gerade Emma. Das ist ein eigenes CRM-Kampagnenmanagement für unsere Business Creator-Kampagnen.
Ah, cool.
Und ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil es noch nicht ready ist. Ja. Aber ich bin sehr hyped, wenn das steht und funktioniert, dass wir quasi unser eigenes vibe-gecodetes CRM- und Kampagnenmanagement-Tool haben, wo hoffentlich sehr, sehr vieles zusammenläuft.
Bald auf OMR Reviews zu finden, by the way. Hoffentlich. Okay, jetzt interessiert mich, wie ihr als Agentur eigentlich an neue Kunden rankommt. Und klar, die obvious Hypothese ist halt, okay, es gibt halt deine Personal Brand auf LinkedIn. Aber da stelle ich mir die Frage, kann es denn so einfach sein oder ist da noch nicht noch mal ein bisschen mehr Prozess dahinter?
Also, unser Go-to-Market ist wirklich nur meine Personal Brand und LinkedIn. Und natürlich auch Netzwerk und Events. Also, wenn ich auf Events gehe, wo meine Zielgruppe ist.
Ja.
Ich war jetzt zum Beispiel bei eurem Pre-Dinner zu OMR. SaaS Leaders Dinner hieß es, glaube ich. Da war ich, habe ich auch jetzt mit 2, 3 gesprochen. Und das Thema, was ich habe, ist natürlich immer sehr neu, sehr sexy irgendwie auch, muss ich sagen. Also es ist interessant einfach.
Ja.
Und das ist dann eigentlich immer ein guter Door-Opener. Aber mein Haupt-Go-To-Market-Tool ist LinkedIn. Und das ist auch das Einzige neben Offline und Intros natürlich auch teilweise. Ich kenne keine andere Agentur, die das macht, was ich mache.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du eine kennst, aber
zumindest nicht genau dasselbe. Ne?
Ja, genau. Ja. Und das ist halt natürlich auch ein Go-To-Market-Vorteil, würde ich sagen.
Ist halt unique. Ja.
Aber genau, LinkedIn und meine Kunden oder potenziellen Kunden schreiben uns dann auch mich oft auf LinkedIn an, oder kommen auf unsere Website, schreiben über das Kontaktformular oder an unsere E-Mail. Und ich springe dann wirklich mit denen in den Call, spreche mit denen persönlich, mache denen individuell einen Vorschlag oder ein Angebot, wie wir zusammenarbeiten können mit einer Canva-Präsentation. Aber da sind nicht so viele Tools involviert. Selfdesk ist dann unser Tool für das Angebot.
Nicht mal ein CRM?
Nein, weil, also ich müsste es wahrscheinlich mal machen, aber ich meine, also wir machen so plus minus 1 Million Euro Umsatz. Ne? Also das ist jetzt nicht, ich glaube, du kannst dich auch sehr verzetteln mit sowas. Wir sind sehr Boutique, wir haben, wir können maximal 10 Kunden betreuen. Wir betreuen in der Regel 5 bis 10 Kampagnen gleichzeitig.
Ja.
Also wenn wir jetzt auf einen Monat gucken, dann haben wir vielleicht 2 punktuelle Kampagnen, wie jetzt mit Molly, wo wir irgendwie gesagt haben, wo die gesagt haben, hey, wir haben hier das Budget, bitte promotet mal das White Paper. Und wir haben halt kontinuierliche Kunden und Budgets wie HubSpot, Safdesk, wo wir jeden Monat Sachen machen, jeden Monat Kampagnen machen.
So eine klassische Retainer-Logik,
ja. Ja, genau. Und wir können halt, also ich will halt meine Agentur nicht skalieren, aktuell zumindest. Deswegen ist das so.
Ja. Wie groß seid ihr denn?
Ja, wie gesagt, also wir sind halt bei plus minus 1 Million Euro Umsatz letztes Jahr gewesen. Und ich habe 2 Mitarbeiter und ich halt selbst. Und das ist halt überschaubar. Also wir sind wirklich sehr Boutique und wir können uns dadurch eben auch genau schauen, dass wir nur mit unserem ICP arbeiten, dass wir nur gezielte Kampagnen machen. Ja, also es ist auch ich persönlich finde, das ist eine sehr dankbare Situation.
Mhm.
Ich denke gerade sehr viel darüber nach, ob ich das Thema skalieren sollte, weil es halt sehr viel Demand hat und bekommt. Mhm. Ja, deswegen to be continued, aber Ja, aber beim Business Creator Summit haben wir zum Beispiel auch mehrere Personen, die im Sales involviert sind, ja, nicht nur mich. Und da nutzen wir zum Beispiel auch HubSpot.
Da gehen wir gleich tiefer drauf ein, auf das ganze Business Creator, weil es ja auch nochmal eine ganz andere Logik ist mit Ticketverkaufen, Verkäufen. Ja, aber spannend. Das heißt, dein CRM ist eigentlich deine E-Mail-Inbox,
ja,
und LinkedIn. Und eventuell hast du und noch deine Mitarbeiterin da Zugriff drauf, um irgendwie so in der Kommunikationsloop,
ja,
zu bleiben.
Ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich glaube, man könnte das alles natürlich besser machen. Ja. Ich habe auch mal vieles ausgetestet, HubSpot, Pipedrive. Ja. Nur ich glaube halt, in einer gewissen Größe musst du dich halt fokussieren, ja, auf, also nicht unbedingt auf Tool-Nutzung.
Mhm. Und wenn wir jetzt über dann die Kampagnen sprechen, die ihr für Kunden umsetzt, das fängt ja an mit einer Creator-Auswahl.
Ja.
Geht ihr da irgendwie technisch basiert dran? Habt ihr da Tools, die euch dabei helfen, die richtigen Creator zu identifizieren?
Tatsächlich ist es so, also was viele immer noch denken, weil wir auch damit angefangen haben und weil die Agentur oft als Management sehen im, mhm, Influencer-Marketing, wir machen gar kein Management, wir haben keinen festen Pool an Creatoren, mhm, sondern, mhm, wir sprechen mit einem Kunden, die kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Mhm. Also das kann alles Mögliche sein, irgendwie Buchhaltungstool, CRM-Tool, HR- und Personalwesen-Tool, also, mhm, wie schon gesagt, sehr viel B2B-Tech. Und das heißt, wir müssen dann genau rausfinden erstmal, okay, wer ist die Zielgruppe? Wo wollen die hin? Wollen die Solo-Selbstständige, mhm, erreichen? Wollen die kleine Unternehmen erreichen? Wollen die Corporates erreichen? Wollen die Upmarket gehen? Wollen die, keine Ahnung, auf Masse gehen? Mhm. Und das versuchen wir halt sehr genau zu verstehen. Also wer, mhm, soll erreicht werden? Und dann gucken wir, wen kennen wir? Mhm. Mit wem haben wir schon mal gearbeitet? Mhm. Das sind alleine hunderte,
wow,
Creator.
Ja.
Das ist eben das, was wir gerade versuchen auch zu bauen mit Emma,
ja,
weil, ja, wir haben halt ganz viele Listen,
ja,
ganz viele Google-Listen, Excel-Listen, ja, wo halt für jeden Kunden die ganzen Creator drinstehen, die ganzen Ergebnisse, also alles ist bei uns in Listen,
ja,
und das ist jetzt eben die Frage, ob wir das gut gelöst kriegen über ein eigenes CRM,
mhm,
um die Kampagnen besser umzusetzen, aber auch die Übersicht über die Creator, ja, besser zu haben, weil wir halt eben so viele kennen, so mit so vielen schon gearbeitet haben, bei manchen Kunden immer wieder mit den gleichen arbeiten, dann aber auch immer wieder neue reinnehmen müssen, mhm, oder wollen. Das ist auf jeden Fall so eine Herausforderung, aber die Creator kommen über unser Netzwerk.
Ja.
Ich würde sagen, es gibt, also ich habe ja eben schon gesagt, wir sind die Einzigen, die das in Deutschland so anbieten fast. Also ich kenne zumindest niemand anderen. Aber ich, das, also mein größter Vorteil ist natürlich auch mein Netzwerk, meine Personal Brand, dass ich so viele Leute kenne oder entweder direkt kenne oder über eine Ecke auf jeden Fall kenne, mhm, und erreichen kann. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel auch schon mehrfach Philipp Westerbeier, gebucht für Kooperation auf LinkedIn. Also
stimmt,
schon
für HubSpot erst kürzlich.
Ja, mhm, genau. Und ich kann ihn jetzt nicht anrufen, ich habe nicht seine Nummer, aber irgendwie kriege ich ihn schon dafür. So, und das ist halt unser, also ich würde sagen, das ist halt der USP. Und deswegen ist halt, ja, mein Business gerade auch super schwierig zu skalieren,
ja,
weil ich verkaufe eigentlich halt diesen Access zu Business Creatoren.
Ja.
Den verkaufe ich und wir haben ganz oft, dass Kunden auch sagen, hey, wir machen das schon oder wir haben das und das probiert oder bei Selfdesk macht schon lange Influencer-Marketing, mhm, die sind ja fast schon eher B2C, ist, mhm, ja, ein sehr günstiges, ja, Produkt. Und die haben ganz oft dann so Probleme zum Beispiel, dass sie halt sagen, ja, wir würden gerne den und den, aber die antworten uns gar nicht oder wir erreichen die gar nicht, weil halt die Unternehmen oft einfach nicht die Kapazitäten haben, nicht wissen, wie sie an die Person rankommen, nicht wissen, was der richtige Weg ist, nicht wissen, wie sie die anschreiben, wie sie die pitchen und das ist halt unser Daily Business.
Mhm.
Wir können das halt im Schlaf und wie wir die finden, ist wie gesagt ganz viel Netzwerk, ganz viel persönlicher, mhm, Kontakt oder über zwei Ecken, eine Ecke und wirklich manuelle Recherche auf LinkedIn, mhm, über KI mittlerweile natürlich, mhm, auch und wenn es zum Beispiel auch um Instagram oder YouTube oder so geht, wir machen ja nicht nur LinkedIn, sondern alles, was relevant ist für unsere Kunden. Also wenn wir denken, dass ein Creator die Zielgruppe auch auf YouTube oder auf Instagram erreicht, dann machen wir auch dort mit Business Creatoren Kampagnen oder Kooperationen. Die finden wir dann zum Beispiel auch über Infludata.
Mhm.
Ja, also das geht auch.
Ja.
Und die haben jetzt, glaube ich, auch LinkedIn aufgenommen. Das haben wir aber noch nicht getestet. Also ich glaube, du kannst jetzt auch LinkedIn-Creator über Infludata tatsächlich finden.
Für die, die es nicht kennen, was macht Infludata genau?
Infludata ist ein Discovery-Tool und nicht nur Discovery, sondern auch, glaube ich, Management-Tool, wo du halt eben Kampagnen anlegen kannst, Influencer finden kannst. Also ich würde sagen, das Stärkste ist eigentlich die Research, dass du Creator finden kannst, zum Beispiel auch Lookalike. Also du kannst sagen, den Creator finde ich super, ich will davon mehr.
Ja, cool.
Also das alles kannst du mit Infludata machen. Ist ja von einem Freund von mir, das Tool auch von Adil Spy. Und das kann ich sehr empfehlen, wenn man In-House-Influencer-Marketing macht, egal ob B2B oder B2C, sich zumindest sowas zu holen, wenn man vielleicht sagt, ich will jetzt gerade oder kann nicht mit einer Agentur arbeiten, zumindest so ein Tool zu nutzen. Weil was du auch machen kannst, ist, du kannst sagen, ich habe hier einen Creator, Instagram, YouTube, ich glaube, wie gesagt, auch mittlerweile LinkedIn. Und was das Tool macht, ist, dir Daten zu geben über den Creator, die du sonst nicht hast. Also Insights, Zielgruppe, Alter, wie oft postet der, wie gut ist die Engagementrate. Also du kannst quasi die Influencer checken, discoveren, also finden und kannst auch Kampagnen und so anlegen. Also es, ja.
Mega.
Braucht man.
Braucht man, wenn man Influencer-Marketing macht. Thema Kampagnen im Influencer-Marketing. Wie macht ihr das dann rein operativ? Stelle ich mir auch die Kommunikation mit dem Kunden schwierig vor. Also habt ihr bestimmte Tools, die euch dabei helfen, eine Kampagne wirklich end-to-end umzusetzen?
Wir haben unsere eigenen Prozesse.
Ja.
Also was eigentlich das wichtigste Grundasset ist, ist diese Listen aktuell noch.
Ja.
Wir hoffen, wie gesagt, dass wir jetzt bald unser eigenes MACM haben. Aber ist dann wirklich diese Listen, wo unsere Kunden komplette Transparenz haben. Also die sehen, mit welchen Creatoren wollen wir arbeiten, wie sind die Engagementraten, wie sind die Reichweiten. Ganz wichtig, wenn ihr mit Creatoren arbeitet, egal ob im B2B oder B2C, holt euch immer die Insights ab. Immer die aktuellen Insights einholen von der Plattform, von der Zielgruppe, von der Reichweite. Die Followerzahl, die ihr seht, ist eine Brutto-Reichweite, ihr wollt die Netto-Reichweite, ihr wollt wissen, wie viele Personen hat die Person oder hat der Creator in den letzten 30 Tagen durchschnittlich erreicht. Ganz wichtig, auch bei LinkedIn vor allem, weil mittlerweile sind die Reichweiten sehr schlecht geworden. Ich habe 60.000 Follower und ich erreiche vielleicht noch durchschnittlich 10.000 Leute. Und das ist super wichtig, auch für die Verhandlungen und so weiter. Aber was hilft uns am meisten? Also unser wichtigstes Asset ist auf jeden Fall die Liste, wo es die komplette Übersicht gibt, welche Creator schlagen wir vor. Wir schlagen immer Creator vor. Der Kunde gibt die frei oder sagt die nicht, die ja. Dann gehen wir die an. Wir verhandeln mit denen. Es ist alles transparent dokumentiert. Welchen Preis haben die uns angeboten? Welchen Preis haben wir verhandelt? Was ist der TKP, um das Ganze vergleichbar zu machen? Unser Ziel ist immer so ein TKP zwischen 50 bis 200 Euro maximal, je nach Plattform und je nach Format. Also TKP, CPM und dann auch einfach die Ergebnisse und alles.
Da buzzert es mal.
Du hast heute noch gar nicht gebuzzert.
Ja, wirklich. Ich war auch sehr gnädig.
Du vergisst es.
Ist auch, glaube ich, nur, an manchen sagt vielleicht TKP nichts.
Ja,
aber, das ist,
CPM.
Genau.
Nee, aber das ist so der wichtigste Asset, wo unsere Kunden auch eben Zugriff haben und jederzeit reingucken können. Wie ist der Status quo? Was sind die Ergebnisse? Was sind die Pricings und so weiter? Wie viel Kampagnenbudget haben wir aufgebraucht? Das ist halt alles da drin. Und dann haben wir eigentlich mit jedem Kunden einen Slack-Channel. Außer die haben keinen Slack, dann läuft alles über E-Mail. Plus wir haben halt alle ein, zwei Wochen Calls mit denen. Sogar bei manchen Kampagnen haben wir gar keine Calls mit denen, weil das dann Kunden sind, die haben schon dreimal mit uns gearbeitet. Die sagen einfach hier, das will ich. Und das läuft dann über Slack gut. Aber ja, das würde ich sagen, ist so das Wichtigste. Ich habe jetzt hoffentlich nichts vergessen.
Über wen läuft denn dann die Erfolgsmessung? Sprich, ihr verkauft ja als Emmerich Relations Pipeline und Leads hinten raus.
Also tatsächlich läuft das Tracking immer über das Setup von unseren Kunden, weil die haben ja ein Setup und die sind teilweise bei so großen Unternehmen. Wir arbeiten ja fast nur mit auch etablierten Tech-Unternehmen, also HubSpot, Safdesk, Infonica, OnePage ist wahrscheinlich sogar das kleinste. Molly, die sind schon alle in einer gewissen Größe und die haben ihre Setups. Da kannst du jetzt nicht kommen und sagen, wir machen das jetzt so und so. und das Tracking, ja, wir setzen halt natürlich überall Tracking-Links ein, UTM-Links. Und ganz oft nutzen unsere Kunden, ehrlich gesagt, HubSpot.
Ja.
Und darüber sehen wir dann mit gewissen anderen Tools natürlich noch, was da irgendwie bei rumkommt oder wie gut das Ganze gelaufen ist. Das Problem ist bei uns eher immer, also die größten Fuck-ups, die so passieren können, ist falsche Tracking-Links.
Ja.
Also Creator nutzt dann doch nicht den Tracking-Link. Er hat den falschen Tracking-Link. Es sind so die größten Fuck-ups. Ja. Oder bei Philipp hatten wir es jetzt auch, dass der Tracking-Link dann nicht im Beitrag war. Der war dann erstmal gar nicht da. Dann mussten wir den Beitrag nochmal. Aber das sind dann halt die größten Fuck-ups, die passieren können. Aber ja.
Nice.
Und das größte Problem, was wir noch haben, ist natürlich dann die Sales-Cycle.
Ja,
also
klar.
Unsere Kunden haben, manche haben vielleicht 14 oder 30 Tage Safdesk. Aber trotzdem, wenn wir dann mal 3 Monate später reingucken, kam immer noch Sales über die, also die nach, die quasi an den Creator gebunden waren, wo du nachvollziehen kannst, okay, die Person hat vor 3 Monaten über den Creator eine kostenlose Testphase gestartet und ist jetzt Kunde geworden.
Ja.
Und das ist bei uns so die größte Herausforderung, ist quasi so diese langen Sales-Cycles, das zu messen, auch die Geduld zu haben und vor allem die ersten Signale richtig zu interpretieren. Mhm. Also wir müssen ja dann auch, wir können ja dann nicht ein halbes Jahr warten, um zu entscheiden, ob wir wieder mit jemandem arbeiten, sondern wir müssen dann sehen, okay, wie sind die Klickraten, ist das positives Signal und dann auch vertrauen, dass hinten raus halt genug bei rumkommt und die Kunden konvertieren.
Ja, ja, Sales Cycle, nochmal kurz erklärt, es dauert halt einfach von ersten Berührungspunkt mit einem Kunden, zum Beispiel in einem Webinar, bis dann irgendwann mal ein Abschluss, also ein Kauf, so ein HubSpot oder so für ein Unternehmen, kostet ja mal schnell 30.000, 40.000 Euro. Das dauert natürlich seine Zeit, bis da jemand dann tatsächlich auch abschließt.
Genau, und wir haben dann zum Beispiel, also um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, jetzt bei HubSpot hast du ja alle Zielgruppen.
Ja.
Also du kannst dir einen kostenlosen HubSpot-Account machen, du kannst sehr günstige HubSpot oder sehr günstig auch HubSpot nutzen.
Ja.
Zum Beispiel als Solo-Selbstständiger bis halt Enterprise.
Ja, klar. Mhm.
Und dann haben wir zum Beispiel so das Thema, dass wir dann sehen, okay, ein Creator performt gut, hat gute Klickraten, viele Leads generiert und dann sehen wir vielleicht kurzfristig, ah krass, der konvertiert, aber hauptsächlich sind das dann vielleicht kleine Kunden, die wir gar nicht haben wollen, weil unser Erfolg wird nur gemessen auf die großen Kunden. Und dann musst du natürlich die Geduld mitbringen und musst überlegen, okay, arbeite ich jetzt mit dem Creator nicht mehr, weil der eher kleine erreicht oder wird der am Ende vielleicht doch konvertieren, auch bei großen Kunden. Und das sind dann so die Herausforderungen, die wir dann haben im B2B-Marketing, die du sicherlich auch kennst.
Die kenne ich. Jetzt gehen wir mal in die Challenges vom Event-Marketing, weil das ist ja so komplett anders, ne? Ihr verkauft da Tickets, 500 Gäste, müsst da irgendwie Verkäufe machen der Tickets, Logistik, Partnermanagement. Aber fangen wir mal da bei dem Thema Awareness und Demand-Generierung an. Beim Summit zieht ihr über das Speaker-Line-Up ja vor allem Reichweite. Aber was sind denn die Kanäle, wo du sagst, okay, da kommen wirklich die meisten Ticketverkäufe auch bei rum?
Wir haben unsere Webseite, die hosten wir über OnePage und dann haben wir quasi den Ticket-Shop in Ableify und die Kanäle, worüber wir im Endeffekt Tickets verkaufen, ist ganz klassisch Newsletter. Wir bauen gerade unseren Newsletter auch auf, dass es nicht nur ein Promotional Newsletter ist, sondern eben auch ein Content-Newsletter. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt aktuell alle 2 Wochen das Business Creator Briefing. Das ist wirklich ein sehr ausführlicher, langer Newsletter von mir persönlich geschrieben, wo es News gibt aus der Bubble, wo es aber auch wirklich Input gibt, also Tipps und Insights auch aus unserem Daily Business, Pricings, wie mache ich Business Creator Marketing, wie baue ich meine Personal Brand auf. Darüber verkaufen wir natürlich Tickets und das ist auch gerade unser Long-Term Invest. Wir glauben an, oder ich glaube sehr stark an Owned Media und ich will einfach unseren Newsletter aufbauen. Mhm. Ich glaube, dass es bei euch auch ein Riesenthema war, um da sich unabhängiger zu machen oder eben nicht zu sagen, wir machen Event-Marketing, sondern wir machen halt ganzheitliches Marketing. Wir sind eine Plattform.
Ja.
Und ich sehe den Business Creator Summit auch langfristig auch irgendwo als Modern Media Company, nicht nur als Event.
Mhm.
Und da, deswegen ist der Newsletter gerade unser größtes Invest im Marketing und Ticketverkauf.
Über welches Tool macht ihr den Newsletter?
Oh, das Das kann, darf ich dir nicht sagen.
Okay, dann spielen wir. Nee,
also wir nutzen aktuell GetResponse.
Ja.
Und das ist ehrlich gesagt kein gutes Tool.
Oh,
das habe ich einfach seit 10 Jahren.
Ja, okay.
Also, keine Ahnung, vielleicht ist es auch gut, I don't know. Okay. Wenn das jemand von GetResponse hört, bitte sprech mit mir, aber ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten. Mhm. Ich habe einfach GetResponse schon immer, seit ich mein erstes White Paper irgendwie mal gepublished habe und deswegen ist es bis heute noch.
Ja.
Und dann ist natürlich unsere eigenen Kanäle extrem wichtig, also meine Personal Brand, der Business Creator Summit LinkedIn Account und der Instagram Account. Mhm. Das sind die wichtigsten Marketingkanäle neben dem Newsletter.
Macht ihr auch paid?
Ja, aber erst seit diesem Jahr.
Erst seit diesem Jahr. Okay.
Das ist nämlich neu, weil Luisa, meine jetzige Geschäftspartnerin, die kommt aus dem Performance-Marketing und die schaltet unsere Ads jetzt.
Gut, die kennt sich damit aus, ne? Die weiß, wie das funktioniert.
Ja.
Bei dem Ticketing, da habe ich mich noch gefragt, weil es sind ja im Endeffekt nur 500 Gäste sozusagen erlaubt. Habt ihr da sowas wie, seid ihr von Anfang an verknappt? Gibt ihr nur Tickets an nur bestimmte Leute raus oder wie macht ihr das?
Nee, also wir verkaufen sogar nur 400 Tickets, glaube ich. Mhm. Plus dann die ganzen Leute, die noch an Events sind, sind wir auf jeden Fall bei über 500. Aber wir verknappen über Pricing. Wir werden immer teurer, logischerweise. Klar. Aber irgendwann sind wir halt ausverkauft.
Ja. Und das meiste Umsatz, der geht wahrscheinlich auch über die Partner dann rein.
Ja. Genau. Also Tickets ist so eigentlich immer das Ziel, dass das Event bezahlt, sage ich mal. Mhm. Und Partner ist dann da, wo wir halt im Endeffekt Plus machen.
Ja. Verstehe. Und habt ihr bei der Business Creator Summit, bei der GmbH, da irgendwie sowas in die Richtung eines CRMs? Weil ihr wollt ja auch die Leute hoffentlich im nächsten Jahr wieder herholen. Und da hast ja gemeint, Owned Media, CRM-Marketing spielt vielleicht eine Rolle.
Ja, das ist genau das Thema. Also GetResponse ist ja unser E-Mail-Tool, aber ich will eigentlich, dass wir uns nach dem BCS dieses Jahr professionalisieren.
Ja.
Und zum Beispiel dann auf HubSpot oder so wechseln und da alles ganzheitlich haben, Newsletter-Marketing, Partner, genau.
Und läuft beim Business Creator Summit die Kommunikation auch über Slack, WhatsApp oder ist es da sowas wie Projektmanagement ein Thema?
Also tatsächlich ist es sehr ähnlich. Wir haben zwei Slack-Workspaces, einmal Regulations, einmal Business Creator Summit, GmbH. Und die Kommunikation ist tatsächlich mit unserem Team da. Ausschließlich über Slack.
Ja.
Natürlich auch E-Mail, aber wir benutzen da zum Beispiel gar kein WhatsApp.
Ja.
Ich bin natürlich trotzdem über WhatsApp sehr viel in Kontakt mit Speakern. Also ich habe fast alle unsere Speaker auf WhatsApp. Wir haben zwar eine Speaker-Managerin, die sich darum kümmert, mit den allen alles zu klären, aber es ist oft so, die reagieren nicht auf E-Mails. Dann muss ich halt schreiben, hey, Tim, kannst du mir das und das nochmal schicken? Aber ich würde sagen, da ist WhatsApp so der wichtigste Kanal für die Kommunikation halt mit auch potenziellen Kunden, also Partnern und halt Speakern.
Mhm.
Ja. Und Slack ist halt da, wo wir unser Team haben. Also was ich dazu vielleicht noch sagen muss, beim BCS haben wir ein viel größeres Team,
klar,
weil Luisa ihr Team mit reingebracht hat.
Ja.
Also wir haben letztes Jahr die Firma zusammen gegründet. Davor lief der Business Creator Summit über meine Firma. Und da hat sie ein Team aus ungefähr 10 Leuten mitgebracht, das eben auch auf den BCS arbeitet. Nicht nur, aber auch.
Das Finale. Quickfire Questions.
Wir gehen über in den letzten Part des Interviews, und zwar die Quickfire Questions. Ich glaube, das Format muss ich dir als Expertin von Social Media Formaten nicht erklären. Challenge wird sein, und da muss ich mich auch immer selbst challengen, die Antworten möglichst knapp zu halten. Bist du ready?
Ja.
Sehr gut. Ja gut, die erste Frage, wie viele Tools habt ihr ungefähr im Einsatz bei beiden Unternehmen?
15.
Okay. Was gibt ihr monatlich für die Tools aus?
Oh mein Gott, für beide Unternehmen?
Ja.
Viel. Also, ich habe gar kein, also, I don't know.
Ja.
Vor allem für beide Unternehmen, weiß nicht, 2000 Euro.
Okay.
Nicht so viel.
Ja, gut. Es sind ja auch relativ kleine Teams und relativ schmal aufgestelltes Tech-Stack, ja. Was war denn dein letzter persönlicher Toolkauf für dich oder das Team?
Whisperflow.
Sehr cool, ja. Dann rennst du da offene Türen ein.
Ja, ist auf jeden Fall auch eins meiner meistgenutzten Apps gerade und irgendwie auch omnipräsent.
Ja.
Und Granola.
Ah ja.
Finde ich krass. Ja.
Beide Tools, ne? Whisperflow diktieren, aber halt irgendwie Next Level mit AI, dass da wirklich auch Satzzeichen und so selbstständig gemacht werden.
Ja, ist wirklich top. Ja, habe ich am Laptop und am Handy und ich muss mir manchmal immer noch daran erinnern, das zu nutzen, aber du bist so viel schneller, wenn du alles mal einsprichst. Das ist crazy.
Und Granola, ein, glaube ich, intelligenter, AI-basierter No-Taker für Meetings, oder?
Mhm. Also ich habe immer dieses ganze Fireflies und so diesen ganzen Trend nicht mitgemacht, aber jetzt Granola runtergeladen und man sieht halt nicht, da kommt halt kein No-Taker in den Call, sondern der läuft halt einfach parallel und hört halt das Gespräch und fasst dir das zusammen. Und das finde ich echt krass. Also zum Beispiel heute hatte ich einen Discovery-Call mit einem potenziellen Partner, jetzt kurzfristig noch, eine große Plattform für den BCS. Und dann haben wir halt geredet, mega nettes Gespräch. Und danach hast du halt die Bullet Points. Und vorher, ich habe oft noch händisch mitgeschrieben, was für mich relevant ist. Mhm. Und jetzt das Erste, was er oben notiert, ist einfach kurze Zusammenfassung. Welches Budget haben die? Alles, also das Wichtige.
So geil,
So geil.
Ja. Was ist denn für dich so ein richtiger Tool-Geheimtipp, den vielleicht noch niemand kennt?
Boah, noch niemand. Also ich bin jetzt so ein Techie bin ich jetzt noch nicht, Claude.
Claude. Hat noch nie jemand gehört.
Holt euch alle Claude. Ja. Ich glaube, das sind dann eher so Hacks, wie zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, diese Anbindung von Canva zu Claude, dass du halt da auch Präsentationen mittlerweile erstellen kannst und so. Ich glaube, das ist eher dann das Spannende, so die Hacks oder die Cross-Nutzung.
Ja.
Genau, aber ansonsten ist auch gar kein Geheimtipp, aber trotzdem, ich bin jetzt wieder geswitcht von meiner Apple-E-Mail-Nutzung vom Tool Apple-E-Mail auf Spark. Bin ich auf jeden Fall ein großer Fan.
Ja, das ist auch cool, das kann man sich echt mal anschauen. Welches Tool macht deiner Meinung nach das beste Marketing?
Also ich liebe schon HubSpot.
Ja, du bist auch biased.
Ja, ich bin sehr biased. Ich bin biased mit HubSpot, ich liebe HubSpot. Aber ansonsten, ich weiß nicht, das ist kein Tool, aber ich finde gerade das Marketing von Scalable Capital extrem geil.
Ah ja.
Das ist kein Tool, keine Ahnung, ist es ein Tool? Es ist Tech.
Es ist Tech.
Es ist, die haben sehr geile Kampagne gerade mit so Sprüchen, um halt mehr Frauen auch ins Trading zu bekommen.
Ja, sehr gutes Out-of-Home-Marketing auf jeden Fall.
OMR natürlich, ganz tolles Marketing.
Absolut. Das ist vielleicht eine gute Antwort für die letzte Frage, die du mir aufgeschrieben hast, nämlich, was ist denn das beste Event, auf dem du jemals warst?
Was darf man denn hier das da sagen?
Nee, das darfst du natürlich nicht OMR oder Business Creators damit sagen.
Darf ich beides vielleicht nicht sagen? Okay. Nee. Das beste Event, auf dem ich je war.
Ja.
Oh mein Gott, ich war auf so vielen Events. Also zwei Sachen, die für mich relativ impactful waren. Also das waren jetzt nicht die besten Events, auf denen ich je war, okay? Also privat war ich auf sehr tollen Events schon und auch im Business-Kontext. Aber ich würde sagen, was in den letzten 12 Monaten sehr impactful war einmal euer Pre-Event tatsächlich, das SaaS Leaders Dinner. War top, war super, wirklich. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach bei der OMR vor allem sich auch auf die Side-Events zu fokussieren und auch so präsent zu sein, dass ihr auch auf die richtigen eingeladen werdet. Und ich muss sagen, bin ich jetzt auch sehr biased, aber Future of Revenue Marketing von Tim.
Liebe Grüße gehen raus an Tim Rath und Yoyaba.
Ja, genau, von Yoyaba. Also für alle Techies und Tech-Leaders vor allem, Tech-Marketing-Leaders vor allem, würde ich sagen, ist halt Future of Revenue Marketing also one of a kind. So, das ist halt super exklusiv, sind nur 50 bis 100 Leute da. Ist einmal im Jahr in Berlin und in London. Und da habe ich zum Beispiel Safdesk kennengelernt und das sind jetzt meine Agenturkunden.
Mega. Letzte Frage und zwar noch ein Personal Productivity Hack, auf den du im Alltag nicht mehr verzichten kannst in deiner, ja, man muss ja sagen, Dreifachrolle, ne? Neben Agentur, Summit bist du ja auch Mama. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
Ja, das ist eine gute Frage und die Antwort ist Google Kalender. Es ist so basic, aber mein Google Kalender ist halt, also ich habe da alles drin und ich bin auch kalendersüchtig.
Ja.
Ich gucke da immer rein und ohne das würde ich es auf jeden Fall nicht hinkriegen.
Sehr cool.
Ja.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. War mega cool, mit dir zu sprechen. Wir haben uns die Agentur angeschaut, wir haben uns das Business Creator Summit angeschaut. By the way, das findet ja am 30. Juni jetzt statt, also übernächste Woche. Gibt es noch Tickets?
Ja, noch. Also okay, ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt, wenn ihr veröffentlicht. Wir haben echt nicht so viele, wie wir ja gerade schon festgestellt haben.
Also jetzt noch schnell sein, vielleicht noch reinschauen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass euer Tech-Stack super simpel ist, weil ihr einfach sehr viel über WhatsApp, E-Mail, LinkedIn ist natürlich dein primärer Account. Und das macht es, glaube ich, auch so sympathisch, weil es einfach zeigt, hey, man braucht jetzt nicht das absolut ausgereifteste Tech-Stack, sondern es geht halt einfach darum, für die Sache zu brennen. Und das tust du, das merkt man ja richtig an, und deswegen fand ich es mega cool, mit dir heute über, über dich und die Business Creators Summit zu sprechen. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir für die Einladung.